Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
You guys are awesome. Honestly, this is like...
Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserer kleinen Audiokolumne Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha.
Ja, es kann euch nicht verwundern, dass wir nochmal in die USA schauen wollen. Es ist ja viel passiert. Donald Trump ist nicht nur gewählt worden, sondern fängt jetzt schon an, nach und nach seine Administration respektive sein Kabinett zusammenzustellen. Und da gab es jetzt in der letzten Woche einige Personalien, die erstmal Besorgnis erregen könnten. Über eine im Besonderen wollen wir aber heute sprechen. Es geht um den Tech-Milliardär Elon Musk. Ja, Micha, welchen Podcast haben wir uns denn angehört?
Wir haben uns zum zweiten Mal beschäftigt mit The Daily von der New York Times. Und zwar mit der Episode vom 13. November dieses Jahres mit dem Titel Elon Musk Launches into American Politics. Und der Podcast wird moderiert von Rachel Abrams. Die spricht nacheinander mit zwei Kolleginnen, Kirsten Grind und Eric Lipton. Steffi, warum reden wir über diesen Podcast?
Ja, ich gehöre zu den regelmäßigen The Daily-HörerInnen und habe letzte Woche diesen Podcast gehört, wo ich dachte, krass, da erzählen sie Sachen über Elon Musk. Also auch so ein Deep Dive über Hintergründe, Motive. Einer, der sich sehr lange gegen die Politik entschieden hat, also da mitzumischen. Was hat ihn bewogen, einzusteigen und wirklich dafür zu sorgen, auch nachzuhelfen, dass Donald Trump gewinnt? Also er hat da ja auch echt einen Anteil dran. Und tatsächlich merke ich, dass viele Medien, die wir auch konsumieren, diesen Podcast auch gehört haben, weil in den Folgetagen habe ich dann viele Berichte gelesen, weil es ist ein wirklich super Deep Dive. Also da waren Informationen zu dem Zeitpunkt, als ich den hörte, also am 13.11., die mir auch nicht bekannt waren. Und deshalb wollen wir euch diesen Podcast vorstellen, auch in dieser Konstellation. Das letzte Mal hatten wir auch einen anderen Host. Die wechseln ja ein bisschen durch bei The Daily. Es geht um die Personalie Elon Musk.
Vielleicht fangen wir damit an. Und nochmal da hervorzuheben, was du schon jetzt angefangen hast, einfach zu zeigen, man denkt, man sei gut informiert, indem man verschiedene deutschsprachige Medien konsumiert, die ja alle ihre Korrespondenten in den USA haben. Also ich glaube, in keinem Land haben deutschsprachige Medien so viele Leute auch vor Ort wie in den USA. Und dann hört man hier The Daily und erfährt Dinge, von denen man vorher praktisch nie etwas gehört hat. Ja, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen und dann will ich gar nicht drüber nachdenken, wenn es um die Berichterstattung über andere Länder geht, wo das Netzwerk natürlich noch viel dünner ist, was wir da alles nicht mitbekommen und denken, dass wir informiert seien. Aber lass uns eintauchen, lass uns einsteigen. Der Podcast geht ja los mit dem Gespräch zwischen Rachel Abrams und Kirsten Grind.
Genau.
Kirsten begleitet Musk schon sehr lange. Und ist selbst überrascht, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren.
Ja, sie spricht ja echt von einer Metamorphose, ne?
Ja, ist wirklich spannend, auch auf mehreren Ebenen. Gibt so einen zeitlichen Ablauf. Sie steigt im Prinzip ein vor rund 4 Jahren mit dem Beginn der Covid-Pandemie. Die ganzen Musk-Firmen damals starken Schwerpunkt in Kalifornien und Kalifornien aber auch der Staat, der in der Pandemie jede Menge dieser sogenannten Stay-at-Home-Restrictions erlassen hat. Und da kommt mal wieder hoch, was ja Reiche oder Superreiche, man findet ja gar kein richtiges Wort für den Reichtum von Herrn Musk, was die ja immer schon gestört hat und immer stören wird, ist, wenn ihnen jemand anders sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Da geht's also schon direkt los. Da gibt's Zitate von wegen, das sei hier Faschismus, was da passiere in Kalifornien, das sei keine Freiheit. Und tatsächlich hat er dann angefangen, seine Tesla-Fabrik oder Fabriken aus Kalifornien Standort zu wechseln.
Ja, wenn ich kurz dazwischen gehen kann, also eigentlich fängt sie nicht mit der Pandemie an, sondern sie gibt einen generellen Einblick so ein bisschen vorher schon. Also sie spricht, finde ich, sehr pointiert 2 Themen an, die sehr wichtig sind, um auch zu verstehen, wie sie auf das Wort Metamorphose kommt. Nämlich sie sagt, seit über 20 Jahren ist er mit SpaceX beschäftigt, unter anderem, weil er vor den Klimafolgen Angst hat, ob überhaupt noch eine Lebensgrundlage auf der Erde möglich ist, und er möchte herausfinden, ob man den Mars besiedeln kann. Das umtreibt ihn ja wahnsinnig, und Umweltfaktor, ja. Und jetzt kollaboriert er mit jemandem, der Klimafolgen.
Der sagt Drill Baby Drill.
Genau. Yes. Genau. Und Drill Baby Drill passt ja auch gar nicht zu der zweiten Entwicklung, die ja Musk auch groß gemacht hat, nämlich Tesla, da einzusteigen, zu sagen E-Mobilität, weil irgendwann gehen uns auch mal Fuels aus, und es war ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke auch dabei. Und einfach die Sorge, können wir überhaupt noch so weitermachen wie vorher? Also das war ja das Motiv.
Genau, zumindest initial. Und genau. Sie sagt auch noch, most of his early career, he was a Democrat.
Ja, oder zumindest near.
Or supporting,
ne?
Near Democrat.
Genau. Eigentlich wird ja immer wieder bis zum Schluss betont, dass er eigentlich nie in die Politik wollte, aktiv.
Und ja, und jetzt gemerkt hat, welchen Hebel er da tatsächlich hat. Wie ging es dann weiter nach 2020?
Naja, also 2020, wie du gesagt hast, er war richtig wütend darüber, dass er auch seine Produktionen, vor allen Dingen auch Tesla, aber auch andere Firmen, die er hatte, in Kalifornien einfach dicht machen musste, wegen der Restriktionen. Und in seiner Wut hat er sich ja entschieden, Produktion zu verlagern in andere Bundesstaaten, raus aus Kalifornien, unter anderem nach Texas zum Beispiel. Da fing es an, in ihm zu rumoren. Mhm. Und Musk soll ja jetzt auch künftig deregulieren. Und das ist natürlich für ihn ein Antreiber gewesen, ne? Und mit Sicherheit hat er das auch Trump lange eingeflüstert, dass da mehr passieren muss und er das machen könnte. Ja, also er ist dann raus aus Kalifornien, und dann gibt es nochmal ein großes, schwerwiegendes für ihn Event, was ihn hat wirklich wütend werden lassen. Das war nämlich ein E-Mobilitätsgipfel von der Biden-Administration 2021.
Und man muss sagen, mit dem US-Präsidenten.
Er war dabei, ja.
Genau. Also der, da kommt dann auch ein Einspieler, und im Prinzip geht es darum, Biden, der selbst seine alte Corvette liebt, lädt wen ein?
Die Big Three. Und die sind wer?
Die Big Three sind General Motors, Ford und Chrysler, und nicht eingeladen war eben ausgerechnet Tesla. Und das ist ein Punkt, ich konnte mich da überhaupt nicht dran erinnern, dass das passiert ist. Hab da auch nie vorher was von gehört. Weil hier in dem Moment wird eben klar, wie persönlich Musk das nimmt. Also das ist jetzt nicht nur aus irgendwie for business reason und sonst was, sondern er nimmt das absolut persönlich, regt sich wahnsinnig darüber auf.
Ja, er sagt ja auch, ne, also die Biden-Administration kommt mir ein bisschen biased vor, weil.
Also voreingenommen.
Genau. In diesem Podcast wird ein O-Ton auch abgespielt von Biden, wo er quasi diese Big Three als Revolutionäre der Elektromobilität bezeichnet. Und das ist ja nicht nur ein Slap in the Face, das ist ja ein Tritt in die Eingeweide. Und dass Musk das persönlich nimmt, das kann ich ihm wiederum nicht übel nehmen.
Ja, rechtfertigt trotzdem nicht, wie er sich dann im Nachgang entwickelt.
Nein, aber
man kann das erstmal verstehen.
Die Reaktion
auf alle Fälle trägt es massiv zu seiner Radikalisierung bei.
Absolut.
Und ist ein Punkt, den zumindest ich noch nie gehört habe.
Bis zu diesem Podcast habe ich das
genau.
Auch nicht mitgekriegt. Und dass das natürlich was mit ihm gemacht hat, das kann ich mir vorstellen. Und er hat sich ja dann entschieden, im Jahr darauf, also 2022, Twitter zu kaufen.
Ja.
Man dachte, und vor die Wand zu fahren, aber faktisch lebt ja Twitter noch. Darauf gehen sie ja auch ein, ja. Und er hat ja 2/3 des Personals von Twitter eingestampft, rausgeschmissen und ist dann umbenannt in X und hat viele gesperrte Konten wieder freigeschaltet.
Genau, alles mit dem angeblichen Gedanken, hier Freedom of Speech zu stärken.
Ich meine, das Ergebnis kennen wir.
In dem Zeitraum fängt er aber eben auch an, gegen diesen Woke Mind Virus, wie er es nennt, zu argumentieren. Gegen Diversität, gegen Gleichstellung, gegen Inklusionsmaßnahmen, gegen Transgender Rights.
Genau.
Auch dieses ganze Thema Pronoun Use, was in den USA ja auch sehr groß ist, dass man irgendwie, wenn man irgendwo auf eine Konferenz geht oder so, deklariert, wie man angesprochen werden möchte und so. Und das passt ihm alles aus einem ganz persönlichen Grund nicht.
Ja, und er postet ganz viel darüber bei X und sorgt auch dafür, dass der Algorithmus dahingehend verändert wird, dass seine Tweets, heißt das überhaupt noch Tweets bei X?
However, dass seine Beiträge.
Seine Postings auch priorisiert angezeigt werden, weil ihm das echt auf den Sack geht und er seine Meinung dazu rausblasen will.
Also er manipuliert Reichweite.
Absolut.
Ja, aber er hat einen persönlichen Trigger.
Genau.
Also er hat ja sehr viele Kinder und eines seiner ältesten Kinder ist transgender und er kommt damit überhaupt nicht klar.
Gut, er behauptet, er sei auch betrogen worden. Man hätte ihn dazu gebracht, Dokumente zu unterschreiben, von denen er nicht wusste, was das bedeutet. Und er sagt ja auch, sein Kind ist getötet worden.
Ja, also es ist Wahnsinn. Und das sind aber diese Trigger tatsächlich alle in Summe in diesen 3 Jahren, die diese Persönlichkeit komplett drehen.
Ein weiteres Thema bei ihm ist ja Immigration.
Ja, auch herrlich, der Mann, der aus Südafrika kommt, ist gegen Migranten. Gut, sind natürlich alle anderen dann immer illegal.
Was ich sehr interessant finde, im ersten Teil des Podcasts wird Kirsten Grind gefragt, haben die beiden überhaupt so viel gemeinsam, Musk
ja,
und Trump?
Ja, das ist eine schöne Szene.
Sie listet es ja auch auf, dass es beides erstmal weiße Männer sind mit sehr viel Geld, sehr viel Einfluss, sehr viel Netzwerk und sich beide als Opfer sehen und beide sehr viele Verfahren anhängig haben.
Ja.
So kommen wir schon fast zum zweiten Teil des Podcasts. Bei Stichwort Immigration hat er ja auch Verfahren laufen in seinen Firmen, wo er wohl echt schlecht mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund beziehungsweise Geflüchteten auch umgeht. Also er hat wohl auch da ein Thema laufen.
Steffi, lass uns noch mal kurz auf den Wahlkampf eingehen, weil was ja hier in Deutschland großen Anklang gefunden hatte, war diese Lotterie, die ja Musk gemacht hat. Wer sich hier registriert hat, republikanisch zu wählen sozusagen, der hatte die Chance, 1 Million Dollar zu gewinnen, jeden Tag.
Genau. Ich meine, das ist auch eines der Verfahren, das jetzt läuft, um zu prüfen, ob das eine Wahlmanipulation ist. Aber sagen wir es mal so rum, jetzt sind sie drin, what should happen?
Eben. Was ich auch super interessant fand, dass er irgendwie rund 11 Millionen mal dafür gesorgt hat, dass in den sogenannten Battleground States an Türen geklopft worden ist, um Werbung für die Republikaner zu machen.
Mhm. Da würde ich auch noch einen Schritt nach vorne gehen, weil er hat einen Superpack gegründet.
Also was ist ein Superpack?
Ein Team von Wahlhelfern im Prinzip und das hat er dann America Pack genannt, hat es ausstaffiert mit über 100 Millionen Dollar, also genau genommen 118 Millionen Dollar, die alles dafür tun sollten, in den Battleground States, wie du sagst, oder auch bekannt als Swing States, also einfach paritätische Wahlverhältnisse, 50-50 Republikaner oder Demokraten, um wirklich an 11 Millionen Haustüren unter anderem zu klopfen und die Leute zu bearbeiten, Donald Trump zu wählen.
Ja, schon Wahnsinn. Krass. Und das alles macht er, während er noch 6 große Firmen leitet und das Vorhaben hat, den Mars zu kolonialisieren.
Gut, da wird ja auch Kirsten Grind gefragt, wie er das eigentlich noch alles schafft. Aber sie sagt, eigentlich hat er in seinen Firmen auch gute Leute, auf die er auch vertrauen kann. Dass er hat sich ja wirklich viel Zeit genommen. Der war ja auch bei einigen Rallyes dabei und sieht es, glaube ich, ganz nüchtern als Investment, also Zeit und Geld. Weil nach hinten raus wird sich das für ihn
massiv auszahlen.
Genau.
Und ohne da was vorwegzunehmen, er ist ja heute schon stark mit den USA verbandelt geschäftlich.
Ja.
Was wir ja gesehen haben nach der Wahl, das wird hier auch angesprochen, dass Musk auf einmal auf einem Familienfoto der Familie Trump auftaucht. Ja, da gibt es dann überall schöne Besprechungen dieser Szenerie. Noch steht er da so ein bisschen am Rand und es gibt die Idee, wann rückt er weiter Richtung Donald persönlich auf diesen Bildern. Aber er ist eben auch schon konkret in Politik involviert. Ein Telefonat zwischen Trump und Zelensky war er mit dabei. Er soll Ratgeber sein.
Auch bei Erdogan war er auch mit in der Leitung.
Okay, das wusste ich nicht. Er soll auch Ratgeber jetzt gewesen sein für die Vergabe von Kabinettsposten. Mhm. Kirsten Grind sagt dann, there was never seen anything like that. Also das ist wirklich, wirklich heftig.
Mehr oder weniger ist ja Musk bei ihm eingezogen in Mar-a-Lago, in seiner Winterresidenz sozusagen. Bei Trump war mit auf dem Golfplatz, war da die ganze Zeit unterwegs, immer gesehen worden. Unter anderem war sein Sohn ja auch da, der XAA12 heißt. Die waren ja auch in der Wahlnacht da, ja, und haben sich die Ergebnisse quasi zusammen mit seinem Sohn Musk und der Trump-Familie in Mar-a-Lago angeschaut.
Ja, eine schrecklich nette Familie.
Also diese persönliche Nähe einfach, die auch Musk aufgebaut hat. Diese Bromance.
Und diese Bromance, die stützt sich ja auf Geschäftsbeziehungen jetzt auch, die schon bestehen zwischen Musk und ja, dem Federal Government. Diese Beziehung der beiden, die wird jetzt verflochten mit dem Fakt, dass das Geschäft von und der Reichtum von Musk sich eben auch darauf stützt, dass er wahnsinnig große Verträge mit der US-Bundesregierung hat.
Also er hat ja mehr als 100 Regierungsaufträge, allein SpaceX, das sich nur durch diese ganzen Regierungsmilliarden so entwickeln konnte, was ja auch grotesk ist, weil im Umkehrschluss haben sie damit der NASA sogar eine Abhängigkeit aufgebaut. Also die NASA kann ohne SpaceX eigentlich gar nicht ihre Programme durchziehen.
Ja.
Weil
das sind eben alles Staatsaufträge.
Absolut. Ne?
Also der Mann, der hier irgendwie Public Spend runtercutten will, ist komplett abhängig von Staatsaufträgen.
Elon Musk ist jetzt vergangenen Dienstag berufen worden. Man kann noch nicht mal sagen in ein Amt, weil die genau wissen, dass es schwierig wird, ihm einen Amtsposten zu geben. Und deshalb wird er sowas wie, ich weiß nicht, Sonderbeauftragter oder sowas. Er möchte ein eigenes Department gründen, das Doge genannt wird, weil er liebt Abkürzungen, sagen sie in diesem Podcast. Und Doge ist gleichzeitig seine Lieblingskryptowährung. Und dieses Department of Government Efficiency, kurz Doge, das ist sein großer Traum. Das hat er auch schon bei den Trump-Rallies gesagt. Und Trump hat ihn jetzt berufen, dieses Doge zu übernehmen.
All right, I've only got one question for you, and then I'm getting out of here, because this is your stage. But we set up Doge.
Yes.
How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget?
Well, I think we can do at least $2 trillion.
Yeah!
Yes.
$2
trillion. I mean, at the end of the day, you're being taxed, your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that.
So, Doge. 2 Trillion, auf Deutsch Billionen Dollar, will Elon Musk einsparen im Staatshaushalt.
Um da nochmal irgendwie das für europäische Ohren zu übersetzen. 2 im Englischen Trillionen, diese 2 Billionen, das sind 2000 Milliarden US-Dollar. Also einerseits sieht man, wie riesig der US-Bundeshaushalt ist und andererseits, wie abstrus es ist, davon rund ein Drittel rausschneiden zu wollen.
Ja, man sagt ja auch, Donald Trump war halt sehr beeindruckt, wie er das mit Twitter gemacht hat, weil schlussendlich war es ja auch so, der hat die um 2 Drittel eingestampft und der Laden lebt immer noch. Und
irgendwie, ja.
Irgendwie, ja, muss man sagen. Nicht gesund, aber lebt. Und das muss wohl einfach Donald Trump sehr beeindruckt haben und Elon Musk muss ihm gesagt haben, das kann ich auch mit dem Regierungshaushalt machen.
Ich wünschte, ich hätte dieses Selbstvertrauen. Ja, also Twitter war ja eine vergleichsweise kleine Firma. Da reden wir nicht über einen Konzern, der irgendwie über alle Kontinente hinweg mehrere hunderttausend Mitarbeiter hatte.
Meta.
Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich was anderes, in der Privatwirtschaft, gerade in den USA, Leute vor die Tür zu setzen, als jetzt irgendwie Behördenzuständigkeiten zu cutten, da Leute vor die Tür zu setzen. Das wird ein ganz anderes Spiel.
Genau, also Musk soll Cutter-in-Chief werden, wie Trump ihn schon liebevoll nennt. Und da können wir mal zu dem Punkt kommen, dass er sehr, sehr viel Geld im Haushalt einsparen soll. Und dass man da von einem vielleicht gewissen kleinen Interessenskonflikt sprechen könnte, der sich da jetzt auftut, von dem wir in dem Umfang wahrscheinlich noch gar nicht wussten, weil die US-Regierung hat allein in den vergangenen 5 Jahren 10 Milliarden Dollar in SpaceX reingesteckt. Also man kann sich ungefähr ausmalen, an welchen Stellen Elon Musk kürzen wird. Sicherlich nicht da.
Mit Sicherheit nicht. Also es gab auch Auftritte von ihm im Wahlkampf, wo er über seine Vision Richtung Mars zu fliegen gesprochen hat. Und man merkt so richtig, wie es das Publikum bei diesen Trump-Rallies überhaupt nicht interessiert. Aber gar nicht. Ja, das wird jetzt hier in dem Podcast nicht thematisiert, aber er hat da eine Agenda, die der Rest eigentlich nicht hat. Das wird sehr spannend zu sehen, wie er damit umgeht. Der Eric Lipton, der hier im zweiten Teil des Podcasts der Experte ist, der befragt wird, der wirft es schön auf zu sagen, jemand, der reguliert wird, will jetzt die Regulierung runterschneiden.
Ja, genau.
Und zwar als eine Person. Also dieser klassische Interessenkonflikt lässt einen so ein bisschen fassungslos zurück. Musk ist ja eigentlich gegen alle Behörden. Also egal, um was es geht, irgendwie Arbeitsrecht, Rechte von Gewerkschaften, Sicherheitsthemen, ne? Also es gibt ja immer wieder diese Probleme mit dem autonomen Fahren von Tesla.
Ja, da hat er nämlich auch Verfahren anhängig, ne?
Also derselbe Typ, der mal gesagt hat, wir müssen hier in Richtung E-Mobilität, um die Umwelt zu retten, dem ist eigentlich total egal, einerseits wie viel CO2 entsteht, wenn man Raketen in den Weltraum schickt. Und dem ist auch ganz konkret egal, wenn irgendwo sein Starship Rocket riesige Umweltschäden in Texas verursacht.
Ja, an der Grenze zu Mexiko, genau. Er hat gegen Auflagen verstoßen, was die
Den Abstand zu Umweltschutzgebieten?
Genau, Naturschutzgebieten. Er spricht von so einem Nationalpark und sowas. Und er hat dort einfach Raketen starten lassen. Und aufgrund der Wucht, diese Raketen anzutreiben, sind halt ganz viele Steine und Geröll und Dreck halt umhergeflogen. Also das ist ja wie eine kleine Eruption ja eigentlich, wenn so eine Rakete startet. Nach dem Raketenstart ist Eric Lipton selber in das benachbarte Naturschutzgebiet gelaufen, nachdem es wieder freigegeben wurde für die Öffentlichkeit, und er hat gesagt, die Böden waren voller Eigelb, weil einfach Nester zerschossen wurden. Und da laufen auch Verfahren.
Ja, aber die und wird Musk hat das ins Lächerliche gezogen, als ob es da um Omelett ginge. Ne?
Also natürlich, der wird schon dafür sorgen, dass Verfahren gegen ihn eingestellt werden, aber er will auch per se, dass sowas gar nicht mehr zu einem Verfahren führt. Er will sowas alles deregulieren.
Genau, eine Welt, in der er mit seiner Milliardärsklicke, da wird nicht näher drauf eingegangen, aber es gibt eben noch mehr Milliardäre, die Trump stützen.
Und genau.
Der Anführer von dieser Gruppe ist sozusagen Musk. Es geht um Deregulierung im Kontext Kryptowährung, künstliche Intelligenz, die ganze Tech-Industrie, die da keinen Bock drauf hat. Aber es wird noch ein Punkt genannt, der einem vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben könnte.
Stichwort Bromance oder wie lange die halten kann.
Genau.
Also was ich sehr schön finde ist, was haben Trump und Elon Musk auch noch gemeinsam? Und das ist wohl ihr unkontrolliertes Temperament, was beide sehr haben. Und es sind beides Alpha-Männer. Und Eric Lipton erzählt auch, dass beide eine lange Vergangenheit haben von Geschäftsbeziehungen, die geschreddert wurden, einfach weil ihre Egos das nicht hergegeben haben. Oder andersrum, sie haben sich mit vielen Geschäftspartnern in der Vergangenheit schon verkracht und überworfen, und das könnte natürlich, und das ist jetzt unser Hoffnungsschimmer wieder, könnte bei diesen beiden Alpha-Männern natürlich auch passieren.
Ja, warten wir es ab. Es wäre nicht das erste Mal und ist schon traurig, dass das die Hoffnung sein muss.
Ja. Wir wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich im Zweifel so sehr voneinander profitieren können, dass bis das mit den beiden auseinandergeht, dauern kann. Bis dahin ist, glaube ich, schon vieles verändert worden und umgebaut worden im Staat der USA.
Ja, schlimm finde ich, dass Musk 25 Jahre jünger ist als Trump. Gut ist,
meinst
er
du,
ist
er
in Südafrika geboren.
Ach so.
Er geht kann nicht so leicht, US-Präsident zu werden.
Ah.
Tada! Ich denke, von uns beiden eine Empfehlung, diesen Podcast zu hören. Ja. Das war's mal wieder mit Resonanz und Replik. Danke fürs Reinhören. Schreibt uns.
Schreibt uns, folgt uns, lasst ein Like da, kommentiert. Ja, und vielleicht, was ich jedes Mal mache, wenn ich mal in unsere Zahlen reinschaue, ich sehe, dass wir ein paar Hörer in den USA haben und dachte, Mensch, die könnten sich ja auch mal melden. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch uns in den USA hört und könnt ja mal vielleicht eure Perspektive uns auch schicken. Schickt uns eine Mail an resonanz@resonanz-replik.de. Würden uns auf jeden Fall freuen.
Danke fürs Zuhören und bis nächsten Montag.
Bis nächsten Montag. Habt eine schöne Woche.
Tschüss.